Hörkombinat Politik.
Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring.
Heute Mitte rechts sieht rot. Was bedeutet die Annahme der 13. AHV-Rente für die Schweiz? Fragt sich die WOZ.
Die 13. AHV-Rente für alle ist maßlos, war zu lesen, und nein zu diesem kurzsichtigen Populismus. So titelte die Chefredaktorin Raffaella Birrer im Tagesanzeiger ihren Meinungsartikel. Sie behauptete, damit die Meinung der ganzen Redaktion zu vertreten. Der AHV droht ein gigantisches Defizit, schrieb sie. Statt Zustupf für alle braucht es jetzt echte Lösungen. Deshalb sagt unsere Redaktion nein. Man habe der Bevölkerung und speziell den Rentnern eingeredet, dass sie eine 13. Rente verdient hätten und dies nichts mit Egoismus und Gier zu tun hätte, stand wiederum in der NZZ. Als sich abzeichnete, dass die Annahme der Initiative im Bereich des Möglichen lag, begann man darüber zu sinnieren, was hier schiefgelaufen war und wer die Schuld für dieses Debakel trägt. Die SVP, Economy Suisse, Parteien, Bundesräte, Verbände, Medien, alle hätten die Initiative der Gewerkschaften für den Ausbau der AHV unterschätzt. Die Schweizer Stimmbevölkerung ließ sich von all dem nicht beirren und sagte am 3. März klar Ja zur 13. AHV-Rente. Denn alles wird teurer, die Rente deckt für viele nicht mehr das Nötigste ab, wie es das Gesetz vorschreibt. Die Minimalrente beträgt aktuell 1225 Franken, die Maximalrente für eine Einzelperson 2450 Franken. Schade halten es weder JournalistInnen, Vertreter der Wirtschaftsverbände noch PolitikerInnen für nötig, zwischendurch mal einen Blick in die Schweizer Verfassung zu werfen. Denn dort steht zu Altershinterlassenen und Invalidenversicherung: Die Renten haben den Existenzbedarf angemessen zu decken. Viel Spaß also mit den 1225 Franken in einer Stadt wie Zürich. Auch die Finanzierung ist verfassungsrechtlich geregelt, und zwar durch Beiträge der Versicherten und durch Leistungen des Bundes. Die Leistungen des Bundes, steht da, werden in erster Linie aus dem Reinertrag der Tabaksteuer, der Steuer auf gebrannten Wassern und der Abgabe aus dem Betrieb von Spielbanken gedeckt. Immerhin, seit der Annahme der 13. AHV ist die Rente bereits etwas existenzsichernderer. Das Problem der zu tiefen Renten ist aber mit der 13. AHV noch nicht vom Tisch. Der Konstruktionsfehler liegt nicht bei der AHV, sondern beim unsozialen, ja gar skandalösen System der zweiten Säule, also der Pensionskasse, wie wir in Folge 28 bereits beleuchtet haben. Und wie es voraussichtlich bald wieder Thema einer Abstimmung sein wird. Die Hysterie geht derweil nahtlos weiter. «Schluss mit der Traumtänzerei», titelte die NZZ und stellt die Frage, wer das alles bezahlen soll. Die konkreten Vorschläge zur Finanzierung wurden im selbigen Artikel als überwiegend absurd bis unredlich abgetan. Ich zitiere: «Im linken Lager tun die AHV-Apostel immer noch so, als könne man die Kaufkraft der Alten erhöhen, ohne den Jungen etwas wegzunehmen.» Wird den Jungen wirklich etwas weggenommen? Ist die Finanzierungsfrage tatsächlich ein nennenswertes Problem? Woran liegt es, dass sich einige an der AHV so dermaßen aufreiben? Und was sind die Perspektiven nach der Abstimmung? Über all das weiß WOZ-Redaktor Andreas Facetti Bescheid. Dominik hat mit ihm gesprochen.
Andreas Facetti, in der Vergangenheit sind ja etliche Initiativen, die sich für faire Sozialpolitik eingesetzt haben, die 1:12-Initiative, Erbschaftssteuer, Einheitskrankenkasse und so weiter, sind ja immer an der Urne gescheitert, zum Teil krachend. Hast du eine Theorie, warum sich diesmal die Linke durchsetzen hat können bei der 13. Rente?
Ich habe mir überlegt, warum es das Resultat ziemlich eindeutig ausgefallen ist, also die Zustimmung bei etwa, glaube ich, 58% Ja. Und ich glaube, das ist einfach ein Zeitfenster, wo das jetzt möglich wurde. Ich meine, es ist ja nicht die erste Ausbauinitiative, zum Beispiel für die AHV, die gab es ja 2016, als der Gewerkschaftsbund der Schweizerische eine Initiative zur Urne gebracht hat, wo es darum ging, 10% mehr Rente. Und die wurde deutlich abgelehnt. Warum es diesmal gelungen ist, hat im Wesentlichen meiner Meinung nach zwei Gründe. Ein Grund ist, dass die soziale Situation, die finanzielle Situation vieler Familien, auch bis weit hinein im Mittelstand, angespannt ist. Also Teuerung, all das, höhere Mieten, die jetzt kommen, die Krankenkassen, die gestiegen sind und die Budgets belasten. Und ich glaube, in dieser Situation war die Stimmung entsprechend, weil eben eine gefühlte Mehrheit gespürt hat, es reicht nicht mehr wirklich, es ist einfach ein bisschen eng. Es geht, die meisten können ja gut leben in der Schweiz, aber trotzdem, die Situation ist angespannt. Der zweite wesentliche Grund war, dass die bürgerlichen Parteien, also alle, die ja geschlossen gegen diese 13. AV gewesen sind oder immer noch sind im Grunde genommen, jetzt total unterschätzt haben. Sie sind eigentlich davon ausgegangen, dass wie in der Vergangenheit Sozialausbau an der Urne in der Schweiz, in der immer noch sehr bürgerlichen Schweiz, keine Chance haben wird oder dass es vielleicht ein bisschen knapp wird, aber dass die Schweizer vernünftig sind. Und übrigens, sie haben es ja nicht mal für nötig befunden, einen Gegenvorschlag zu machen, wie das sonst oft üblich ist bei einer unklaren Situation. Und das zeugt doch von einer unglaublichen Arroganz, Wirklichkeitsferne, Realitätsferne dieser bürgerlichen Parteien.
Wenn du schon von Realitätsferne sprichst, es gab ja vor der Abstimmung den berühmten Brief der Altbundesrätinnen und mein erster Gedanke war, das ist ein Schuss ins eigene Knie, weil ja. Da empfehlen Menschen, die eine hoch sechsstellige Rente haben, den Leuten diese 13 AV-Rente nicht anzunehmen. Ja. Würdest du das auch sagen, dass sie nicht nur ignorant waren, sondern sogar auch taktisch sehr ungeschickt?
Ja, eben, aber das zeugt davon, dass sie den Kontakt zur Mehrheitsbevölkerung verloren haben. Das gilt nicht nur für die Bundesräte, die sie da eingespannt haben, sondern auch für die große Mehrheit der Parlamentarierinnen und Parlamentarier ebenfalls. Die können sich gar nicht einfühlen in Menschen, die jetzt zum Beispiel mit 3.500 Franken Rente über die Runde kommen müssen oder Leute, die für 4.500 Franken arbeiten.
Wenn du schon von so niedrigen Renten sprichst, es ist ja schon, würde ich sagen, unbestritten eigentlich, dass es selbst in der Schweiz Renten gibt, vielleicht gar nicht zu wenige, die zur Lebenssicherung nicht ausreichen. Würdest du sagen, dass Altersarmut in der Schweiz das größte Armutsproblem ist?
Da bin ich mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Also ich glaube auch, dass die Schweiz ein kindfeindliches Land ist. In dem Sinn, dass auch da die Einschätzung, was es bedeutet, mit einem bescheideneren Lohn zum Beispiel zwei Kinder durchzubringen, in eine Ausbildung zu bezahlen und so weiter. Es ist schwer zu sagen. Man kann vielleicht eine Zahl in der Schweiz beziehen von den rund 1,7 Millionen Rentnerinnen und Rentnern, die hier leben, beziehen etwa 220.000 eine Ergänzungsleistung. Das heißt, die haben eine zu tiefe Rente. Wenn man jene dazu zählt, die Anspruch auf Ergänzungsleistung hätten, dann sind es fast eine halbe Million, weil 230.000 beantragen die Ergänzungsleistungen gar nicht. Aber es zeigt einfach, dass von 1,7 Millionen, wenn man das ungefähr eine halbe Million, reicht die Rente nicht wirklich, um die Lebenshaltungskosten zu decken. Dann ist ja das fast ein Drittel der Rentnerinnen und Rentner. Und noch gar nicht von denen gesprochen, die zwar nicht Ergänzungsleistung beanspruchen können, aber knapp darüber sind. Man kann davon ausgehen, dass es auch für die, die keine Ergänzungsleistung beantragen, nicht zu einem lustigen Rentnerleben reicht. Nicht.
Jetzt hat es ja im Vorfeld der Abstimmung durchaus meiner Meinung nach so Stimmen gegeben, die da irgendwie ein bisschen in Richtung Kulturkampf gegangen sind. Mir ist aufgefallen, bei Tamedia-Zeitungen war immer die Rede von, die Boomer gehen auf die Barrikaden und die kommen, die Boomer sehen sich als Verlierer. Und Boomer ist ja nun ein Wort, das bei vielen Jungen jetzt
Schimpfwort
oder zumindest mit Lächerlichkeit behaftet ist. Aber abgesehen so von diesen bisschen untergriffigen Versuchen, ist da jetzt was dran, jetzt wo die 13. Rente angenommen ist? Heißt das, dass die Jungen jetzt noch mehr für die Alten zahlen müssen?
Das ist auch natürlich das Framing der Bürgerlichen, also vor allem auch aller großen Medienkonzerne. Vielleicht kann man da Ringe ein bisschen ausnehmen. Die haben da zum Teil eben nicht so diese eindeutige Haltung wie die NZZ ohnehin, aber auch Tamedia und CH Media, waren ja alle gegen diese 13. und inklusive der Chefjournalistinnen und Journalisten, sage ich mal, die haben ja genauso das mit einer Art Moralismus aufgeladen, diese Frage, die machen die hohle Hand beim Staat, wenn man Geld nehmen kann, nimmt man und so weiter, dieses doch sehr oberlehrerhafte Getue. Tatsächlich ist es ja so, die AV ist eine Versicherung, nicht? Also das Geld kommt großmehrheitlich nicht vom Staat. Man kann sagen, von den ausbezahlten Renten, das sind 70% kommt von den Beiträgen, die bezahlt werden, von Arbeitgeber und Arbeitnehmer. 10% aus anderen Quellen und 20% direkt aus dem Bundeshaushalt, aus dem Allgemeinen. Das sind Steuergelder, die da noch eingeschossen werden. Grundsätzlich ist es eine Versicherung. Und wenn man einbezahlt hat, erwirbt man einen Versicherungsanspruch. Und das Framing dieser Kommentare war im Grunde genommen, ihr seid Hilfsbedürftige, die jetzt ein Almosen bekommt, seid nicht so gierig, bitte. Das kostet, die Steuern gehen dann rauf und so weiter. Das ist einfach eine grobe Verzerrung dessen, was die AV ist.
Aber eben zum nochmal nachfragen, wenn die derzeit arbeiten, die jetzt in Pension sind, sozusagen mit ihren AV-Beiträgen, denen die Pension finanzieren, heißt das nicht, dass die Jungen jetzt tatsächlich mehr zahlen müssen?
Also vielleicht muss ich etwas Grundsätzliches sagen. Das war ja schon immer so. Das ist ja nichts Neues. Auch du und ich, wenn wir gearbeitet haben, ich habe jetzt 45 Beitragsjahre, habe ich ja immer auch genau das gemacht. Das ist ja das System der AV, dass das Geld, das einbezahlt wird, gleich an die Rentner ausbezahlt wird und dann die Rentnerin. Der Punkt ist sicher der, dass jetzt, wo tatsächlich eine große Alterskohorte in die Rente kommt, also es wird noch viel mehr Rentnerinnen geben in den nächsten 10, 20 Jahren, dass natürlich die Summe der Renten insgesamt steigt. Und insofern kann man sagen, die arbeitende Bevölkerung, also die noch in Erwerbsarbeit sind, da kommt etwas auf uns zu, das ist unbestritten. Es ist einfach die Frage, wie man das löst. Auf jeden Fall ist die Behauptung, die Jungen zahlen für die Alten, ist einfach lächerlich darum, weil es schon immer so gewesen ist, seit es die AV gibt. Und es ist im Übrigen auch so, dass die Alterung der Bevölkerung demografisch ja nicht erst gestern eingesetzt hat, die gibt es schon seit längerem. Also als die AV gegründet wurde, beziehungsweise an der Urne angenommen wurde, 1947, glaube ich, und 1948 eingeführt, war natürlich das Verhältnis erwerbstätige Bevölkerung zu rentenbeziehenden Bevölkerung ein anderes. Das ist eine Tatsache, ja.
Ja, und aufgrund genau dieser Tatsache, diesen demografischen Veränderungen, von denen ja auch schon tatsächlich nicht erst seit gestern gesprochen wird, hat man auch schon jetzt jahrelang, wenn nicht jahrzehntelang, zur Warnung gehört, dass die AV bald pleite ist und jetzt natürlich im Vorfeld der Abstimmung mit einer 13. Rente umso mehr. Jetzt habe ich in der WOZ aber kürzlich gelesen, wie der Stand ist, und der Stand ist der, da steht, im Moment nimmt die AV mehr ein, als sie ausgibt, also eine Jetztzeit. Mhm. Die Kasse war zum Jahreswechsel mit rund 50 Milliarden Franken gefüllt und die Prognosen sind gut, laut den Finanzperspektiven des Bundes liegen im Jahr 2030 voraussichtlich 67 Milliarden Franken in der Kasse. Diese Warnung davor, dass die Pleite kurz bevorsteht, bis jetzt ist sie jedenfalls nicht eingetroffen, fast im Gegenteil. Wie erklärt sich denn das? Welchen Mechanismus steht denn da dahinter bei der AHV?
Vielleicht auch wieder vorweg eine grundsätzliche Bemerkung. Die bisherige Demografie wurde ja weitgehend aufgefangen, nämlich durch die steigende Produktivität, höhere Löhne, Zuwanderung, also Arbeitskräfte, die von außen kommen. Die Schweizer Bevölkerung wächst nicht, weil wir so viele Kinder haben, sondern weil die Leute zu uns arbeiten kommen. Dann nimmt natürlich die AHV-Kasse mehr Geld ein. Das ist einmal eine Grundüberlegung. Die zweite ist, dass man natürlich auch Zusatzfinanzierungen gemacht hat. Die STAF-Vorlage, diese Steuerpaket, wo es darum ging, die Konzerne und Holdings entsprechend besser zu behandeln. Und dafür hat man einen Deal gemacht, 1 Milliarde mehr in die AV-Kasse. Wie wirkt sich die Demografie tatsächlich aus? Wie entwickelt sich die Produktivität? Und so weiter. Die AV kann nicht pleite gehen, beziehungsweise wenn sie pleite ginge, dann wäre der Schweizer Staat bankrott. Das sind reine Angstmacher-Argumente, irrational bzw. bewusst irrational. Es gibt Hochrechnungen dieser Bürgerlichen und der Banken und Versicherungen, die gehen bis 2050. Für einen nachdenkenden Menschen ist ja klar, dass wir nicht wissen, was in 25 Jahren sein wird. Vor allem bei diesen ökonomischen Systemen, die sind ja sehr dynamisch, das kann man nicht wirklich voraussagen, seriös. Typisch ist einfach, wenn man jetzt schaut, wie argumentiert wird. Seit 2 Jahrzehnten ist das ein Thema. Der Bundesrat hat 2004, glaube ich, vorausgesagt, dass in ein paar Jahren die AHV ins Minus fällt. Das ist nie eingetroffen. Also die Prognose war unbrauchbar. Dieser Alarmismus, dieser bewusst erzeugte Alarmismus, hat meiner Meinung nach einen Zweck. Nämlich die AV als gefährdetes System darzustellen, das langfristig nicht funktionieren kann. Warum ist das so? Die AV ist ein sozialistisches System, weil so ungefähr beziehen 92% der Leute, die in die AV einbezahlt haben, viel mehr, als sie einbezahlt haben. Und 8% finanzieren das. Also weil auch Herr Ermotti, der vielleicht 10 Millionen verdient hat einmal und jetzt wahrscheinlich wieder, der bezahlt halt, kann man ja ausrechnen, zusammen mit der UBS, der bezahlt 800.000 ein. Er bekommt aber trotzdem nur 2.400 Franken ungefähr Rente, mal 12, das sind wie viel?
30.000. 28,8, ja.
Ja gut, jetzt machen wir das geteilt durch 800.000, dann muss er gut 30 Jahre, fast 30 Jahre Rente bekommen und hat dann erst den Beitrag für ein Jahr zurückbekommen. Diese Umverteilung oder nachträgliche Verteilung der Produktivität, so kann man es ja auch sehen, die Löhne sind für viele Leute einfach zu tief. Das bringt eine gewisse Gerechtigkeit auch gegenüber diesen exorbitanten Löhnen, einen Ausgleich. Und das stört die Bürgerlichen. Die haben Schaum vor dem Mund, das habe ich schon oft gedacht, wenn ich gewisse Kommentare gelesen habe, dass eben das übliche System, das kapitalistische System in diesem Fall ausgehebelt ist. Vielleicht muss ich das noch hinzufügen. Bei der Pensionskasse, da ist ja quasi individuelles Sparen angesagt. Jeder hat sein Konto. Und da stimmt eben das System wieder. Da spiegeln sich die Klassen in der Pensionskasse. Die, die viel verdient haben, haben auch sehr viel Rente dann aus der, die, die wenig verdient haben, haben fast nichts oder sehr wenig. Darum wollen sie die AV schwächen und die private Vorsorge stärken, weil dann stellt sich sozusagen dieses Klassensystem, wäre dann wieder hergestellt.
Unterbrechung. Da Hörkombinat Politik größtenteils von unseren MedienpartnerInnen unabhängig ist, sind wir auf finanzielle Zuschüsse angewiesen. Wenn ihr das Projekt unterstützen möchtet, findet ihr die Bankangaben und einen QR-Code auf unserer Webseite hörkombinat.ch.
Ihr könnt das Projekt aber auch ganz einfach unterstützen, indem ihr uns weiterempfehlt oder die Folgen gut bewertet. Außerdem, auf hörkombinat.ch findet ihr auch einen Kontaktbutton mit unserer E-Mail-Adresse. Schreibt uns. Eure Gedanken und Inputs, Kritik und Komplimente freuen uns sehr.
Vielen Dank fürs Hören, Kommentieren, Teilen und Unterstützen.
Ja, bevor wir noch zu der Diskussion um die Finanzierung dieser 13. Rente kommen, es ist am gleichen Abstimmungssonntag, an dem die 13. Rente angenommen wurde, wurde auch eine Erhöhung des Pensionsalters abgelehnt. 47 oder 48, wie du vorher gesagt hast, bei der Einführung des Pensionsalters 65, seitdem ist die Lebenserwartung mehr als 15 Jahre gestiegen. 2022 wurde ja mit sehr knapper Mehrheit, und das war eine problematische Geschichte, wurde das Pensionsalter der Frauen erhöht,
genau,
in einer Abstimmung. Ist denn dieses Pensionsalter 65 auf Dauer noch haltbar, um die AHV aufrechtzuerhalten?
Ich sehe das Argument natürlich schon, wir werden älter, wir leben länger, kann schwierig werden. Es ist einfach die Frage, wie man es löst, nicht? Es ist auch eine Frage, wer länger arbeiten soll. Fakt ist, dass jene, die mit 60 in Pension gehen, die haben eine durchschnittliche Rente von über 4.000 Franken. Leute, die nicht so gut verdient haben, haben mit 65 Jahren viel weniger Rente. Also an diesem Beispiel sieht man, dass es auch hier letztlich eine Klassenfrage ist. Wer gut verdient, kann sich die Frühpensionierung leisten. Er muss nicht länger arbeiten, weil er genug Kohle hat. Oder Vermögen, weil er gut verdient hat, konnte er Vermögen bilden oder hat geerbt und so weiter. Es gibt da viele Faktoren, warum sie das machen können. Also sieht man schon hier, dass auch diese Pensionierungsfrage oder das Pensionierungsalter, das Rentenalter nicht so verändert werden kann, wie das diese Initiative wollte. Die wollte nämlich einen Automatismus. Das heißt, es wäre auch der politischen Diskussion entzogen worden. An die Lebenserwartung gekoppelt wäre das Rentenalter einfach angestiegen, nicht? Darin sind all diese Fragen, die ich vorher angeschnitten habe, überhaupt nicht berücksichtigt. Der Punkt ist einfach, dass diese Bürgerlichen, die das wollen, die wollen im Grunde genommen die Rentendiskussion aus dem demokratischen Diskurs heraus operieren.
Und dein Argument wäre eher, solange das so ist, wie du gesagt hast, dass Menschen, die sich früher pensionieren lassen, wesentlich mehr Rente kriegen als Menschen, die, ja, weil sie keine Wahl haben, bis 65 arbeiten, solange das so ist, kann man das Pensionsalter nicht erhöhen, weil es vor allem eine ganz bestimmte Gruppe von Menschen trifft, nämlich die wenig Geld haben.
Genau, in der Tendenz. Oder es gibt natürlich auch gut verdienende, die weit über das Pensionsalter hinaus arbeiten können, weil sie erstens noch Energie haben, Lust haben. Kann man ja auch heute schon ohne Rentenalter erhöhen, kann jeder, sofern die Unternehmen sie lassen. Das Problem ist ja auch, dass die Arbeitgeberverbände und so weiter, die haben ja das auch unterstützt. Aber sie selber haben keine große Lust, ältere Menschen weiter zu beschäftigen. Und wenn ein älterer Mensch, sagen wir, mit Ende 50 arbeitslos wird, dauert es, wenn er überhaupt noch einen Job bekommt, sehr lange, bis er einen bekommt. Bis zu 9 Monate sucht er dann. Viele von ihnen müssen mit tieferen Löhnen rechnen, bis zu einem Drittel weniger Lohn. Kurz vor der Pensionierung hat das enorme Auswirkungen, zum Beispiel auch wieder auf die Höhe der Rente. Also mit anderen Worten, man kann über eine längere Lebensarbeitszeit reden, meiner Meinung nach. Es spricht nichts dagegen. Allerdings muss man dann eine vernünftige Lösung finden, die alle einbezieht von Anfang an und die eben auch etwas kostet. Es kostet zum Beispiel die Unternehmen etwas. Die müssen von ihren Dogmas weg, weil wenn sie jüngere Leute einstellen, die haben meistens noch nicht so einen hohen Lohn. Die sind günstiger, die sind flexibler, weil sie noch kein Leben aufgebaut haben, das fixe Parameter hat, zum Beispiel Kinder oder eben ein Vermögen, ein kleines oder ein Häuschen, so. Die sind einfach nicht mehr so flexibel wie ein 25-Jähriger oder ein 28-Jähriger. Und die haben natürlich lieber die. Dann müssen die zuerst umdenken und das anbieten. Aktiv, offensiv anbieten. Dann wären sie glaubwürdig. Sonst ist das nur irgendwie Geschwätz, Propagandageschwätz.
Kommen wir jetzt also zur Finanzierung der 13. AHV-Rente, zur Diskussion darum. Das war ja wie der Hauptpunkt der Warnungen, die vorher ausgegeben wurden. Jetzt hat nach der Abstimmung zum Beispiel die NZZ gesagt, es gibt 2 Wege zur Finanzierung der 13. Rente. Man kann die Lohnabgaben erhöhen, also die von Arbeitgebenden und Arbeitnehmenden, oder man kann die Mehrwertsteuer erhöhen. Bei der Mehrwertsteuer zahlen natürlich alle in absoluten Zahlen gleich viel, weil jeder, der etwas einkauft, zahlt gleich viel Mehrwertsteuer. Wäre es jetzt nicht nach dieser Annahme angezeigt, rasch progressivere Vorschläge zu machen, damit man festlegt, wie diese 13. AHV-Rente finanziert werden soll?
Sie müssen was tun, nicht? Das steht außer Frage. Nur auch in dieser Debatte merkt man, wie konsterniert sie immer noch sind. Ich meine zum Beispiel Thierry Burkhardt hat ja nach der Abstimmung, mir kam es vor wie eine Art Rachefeldzug gegen die Leute, die eben falsch abgestimmt haben, in seinen Augen, hat er gesagt, mit uns gibt es keine Lohnprozenterhöhung und keine Erhöhung der Mehrwertsteuer. Wir wollen nicht, dass der Mittelstand belastet wird. Wir müssen sparen im Bundeshaushalt und dann quasi mit Bundesgeldern diese 13. AHV finanzieren. So habe ich es verstanden. Die Finanzierung der AHV ist seit 70 Jahren dieselbe. Lohnprozente und zum Teil eben Tabaksteuer oder ich weiß nicht, was da alles dann noch reinfließt. warum kommt er jetzt plötzlich damit? Das ist ja komplett systemfremd. Es ist doch klar, dass die erste Finanzierung oder mindestens einen großen Teil dieser zusätzlichen Gelder, die man braucht, über Lohnabzüge finanziert werden sollten, weil sie sind im Grunde genommen sehr sozial. Die Behauptungen, man habe dann wahnsinnig viel weniger Geld im Portemonnaie, ist wirklich nicht ernst zu nehmen, weil bei 6.000 Franken 0,4% sind 24 Franken im Monat weniger. Klar, das ist weniger, aber es muss mir niemand weismachen wollen, dass man deswegen in die Sozialhilfe stürzt, wie das der Präsident der Sozialhilfekonferenz, dieser Herr Aymann aus Basel, ehemaliger liberaler Nationalrat, das war eben auch so im Abstimmungskampf eine absurde Behauptung. Hingegen Herr Ermotti mit 10 Millionen, bei dem sind es, glaube ich, dann 40.000 Franken, die er mehr bezahlt im Jahr. Aber bei 10 Millionen Einkommen und auch wenn er noch viele Steuern zahlt, hat er immer noch ein paar Millionen. Also der kann das locker verkraften.
Aber heißt du siehst gar keine Notwendigkeit, jetzt über noch progressivere Vorschläge nachzudenken zur Finanzierung? Es ist ja sogar schon aus der Mittepartei der Vorschlag gekommen, eine Finanztransaktionssteuer einzuführen. Sind das Wege, die man verfolgen sollte und welche Vorschläge gibt es da?
Ja, da habe ich nichts dagegen, wenn man das endlich in dieser minimalistischen Form ja einführt. Das ist ja kein extremer Vorschlag, wenn er selbst aus der Mitte kommt, nicht? Also von einem konservativen Walliser Nationalrat. Aber ich finde, man muss jetzt hier nicht irgendwie das Rad neu erfinden. Grundsätzlich sind die Lohnbeiträge der richtige Weg. Zumal bei der Reform der Pensionskasse, also der BVG, die das Parlament im Frühjahr 2023 beschlossen hat und die im Herbst jetzt dann darüber abgestimmt wird, dort sind die Lohnbeiträge, waren nie ein Thema. Die Lohnbeiträge, die man vom BVG abgezogen bekommt, als Arbeitgeber, Arbeitnehmer, sind fast doppelt so hoch wie die für AV, IV, EO. Dort habe ich nie gehört, die Lohnbeiträge bringen die Schweiz in die Krise. Das ist einfach, ja, man sieht einfach, sie sind in jeder Hinsicht unseriös. Man kann sie nicht ernst nehmen. Ihnen geht es gar nicht um die Sache. Es ist wirklich in weiten Teilen reine Propaganda.
Höhere AHV-Lohnbeiträge bringen also niemanden in die Krise. Die AHV ist nicht in der Krise und sie bringt auch den Schweizer Staat nicht in die Krise. Eine Krise haben nur diejenigen, die grundsätzlich gegen eine solidarische und gerechte Gesellschaft und gegen Umverteilung von oben nach unten sind. Für alle anderen ist die Geschichte der AHV seit der Einführung im Jahre 1948 eine Erfolgsgeschichte. Das große Drama spielt sich bei der zweiten Säule der Altersvorsorge ab, bei der BVG. Dort gilt, das Schweizer Vorsorgevermögen wächst und wächst, doch die Renten sinken. Wie kann das sein, fragt man sich. Ganz einfach, weil dort die Finanzindustrie ihre Hände im Spiel hat. Das Geld fließt in großen Mengen aus dem Sozialwerk an die Vermögensverwalter der Pensionskassengelder. Diese kassieren sehr viel Geld über stetig steigende Gebühren für sogenannte Leistungen, die genau genommen niemand braucht, außer sie selber. Darum propagieren einige linke PolitikerInnen auch die Umschichtung von Lohnbeiträgen von der zweiten in die erste Säule. An der Medienkonferenz vom 27.03. stellte die SP-Bundesrätin Elisabeth Bumm-Schneider zwei Konzepte zur Finanzierung vor, die der Bundesrat aktuell verfolgt, um die Mehrkosten von 4,2 Milliarden Franken zu finanzieren. Entweder werden die Lohnbeiträge um 0,8 Prozentpunkte erhöht, wie es die Gewerkschaften und die SP wollen, oder es werden Lohnbeiträge um 0,5 Prozentpunkte erhöht, kombiniert mit einer Erhöhung der Mehrwertsteuer um 0,4 Prozent. Lohnbeiträge von der zweiten in die erste Säule umzuschichten, steht nicht zur Diskussion. Es wäre wohl die progressivste Lösung gewesen. Denn, um auch hier eine Zahl zu nennen, jedes Jahr liefern die Pensionskassenversicherten in der Schweiz 20 Milliarden Franken an die Finanzindustrie ab. Das merkt man kaum, denn wer hat schon den Durchblick über das intransparente Gebührensystem der Pensionskassen? Die beiden Journalisten, Dani Schlumpf und Mario Notaris, haben das Pensionssystem unter die Lupe genommen. Ihr Buch, Das Rentendebakel, wie die Politik und Finanzindustrie unsere Vorsorge verspielt, habe ich bereits an anderer Stelle empfohlen. Lesenswert ist es noch immer und wichtig. Wie bereits gesagt, werden alle Abstimmungsberechtigten noch dieses Jahr über die Reform zur beruflichen Vorsorge abstimmen. Im Gegensatz zur 13. AHV-Vorlage ist diese Vorlage sehr unsozial. Konkret führt die Reform dazu, dass die Arbeitnehmenden mehr bezahlen müssen, um im Alter weniger zu bekommen. Ein für die Mehrheit der Bevölkerung offensichtlich unvorteilhafter Deal. Im Herbst werden wir sehen, wie die Mehrheit der Stimmbevölkerung zu diesem unvorteilhaften Deal steht. Hörkombinat Politik.
Es kombinierten Elvira Isenring und Dominik Dussek.